Wir haben Dienstag, den 20. Juni 23. Wir hatten eine längere Pause. Es ist so viel passiert, wir müssten jetzt eigentlich 3 Sendungen machen, fällt mir dabei ein. Aber tun wir nicht, keine Sorge. Und bevor wir auf das zu sprechen kommen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, ist vor 10 Sekunden habe ich erfahren, du hast noch nie einen Starbucks betreten.
Vollkommen richtig.
Okay, da du ja, jetzt könnte man sagen, hey, vielleicht hattest du keine Gelegenheit, weil bei dir irgendwie da in der Pampa, wo du lebst, gibt es sowieso keinen oder so, aber da steckt ja schon wieder irgendeine Geschichte hinter.
Passend dazu habe ich schnell mal mein Handy aufgemacht und gucke mir die Starbucks-Aktie mal an. Die steht aktuell bei 101,49 und war vor Anfang des Monats, Ende Mai war sie bei 114 Punkten. Jetzt könnte ich natürlich sagen, die Aktie sieht scheiße aus, deswegen kaufe ich mir da nichts. Nee, ist aber so tatsächlich, Starbucks ist für mich A, zu weit weg. Ich glaube, in Magdeburg gibt es nicht mehr einen. Und ich finde, also wenn ich 8 Euro für einen Kaffee ausgebe oder was das ist, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder so, oder 4 Euro für diesen komischen Keks oder was das da gibt, oder ich irgendwie jemanden sage, wie ich heiße, damit das auf meinem Becher steht und ich mir eigentlich ausdenken kann, dass ich, mein Name ist P. Ines oder so.
Ja.
Das reizt mich gar nicht. Ich finde das absurd. Starbucks finde ich wirklich absurd. Auch wenn ich jetzt sehe, da, dass sie im Kühlregal ihren Kaffee da haben. Wo ist der Unterschied? So von Starbucks-Kaffee und was gibt's noch? Kaffee Fellows oder ganz normalen Melitta-Kaffee? Wo ist der Unterschied? Was gerechtfertigt diesen exorbitant hohen Preis? Dass ich meinen Namen mit einem verkorksten Edding auf dem Becher geschrieben bekomme, meistens auch noch falsch.
Du warst lange nicht mehr da, weil mittlerweile geben die deinen Namen in die Kasse ein und da wird ein Label gedruckt. Die schreiben das nicht mehr. Also es gibt, ich habe jetzt wieder mal eine Starbucks-Tour hinter mir. Ich weiß nicht, bei wie viel Starbucks ich war. 10, 12, keine Ahnung. Ich war aber übrigens auch bei anderen Coffeeshops, die tatsächlich besser waren, teurer. Was habe ich mal? Jetzt muss ich kurz überlegen. Mein großer Kaffeelatte in Dallas hat gekostet, ich glaube, $5,49 oder sowas.
Mhm.
Das sind schon so Starbucks-Preise. Ja, doch, das haut schon hin. Was rechtfertigt das?
Die Aktie nicht.
Auf der anderen Seite ist die Aktie doch eigentlich ein wunderbarer Indikator, wie es uns eigentlich geht, oder? Ich meine, Starbucks ist ein, wie du schon gesagt hast, ist ja ein Luxusobjekt irgendwo. Also weil, wenn man drüber nachdenkt, verdammt nochmal, ich könnte für den einen Becher, könnte ich mir beim Aldi ein ganzes Pfund Kaffee kaufen. So.
Oder gehen Sie wegen des WLANs dahin?
Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ja, ich habe mich, das war eine Reise, wo ich mich wirklich von, also Klimaanlage, Punkt 1. Es war Hölle heiß in New York City und ich bin immer wirklich nur vom Starbucks zu Starbucks gelaufen, um mich abzukühlen. Dann war immer sehr geil, wenn du reinkommst. Es riecht schon fantastisch, anders als beim Chibo, warum auch immer. Und man hatte freies WLAN. Das war eine gute Kombination. Nun gibt es aber eben auch viele Starbucks, die mittlerweile relativ eklig sind. Da willst du gar nicht rein. Also so diese Luxusmarken.
Subway.
Ja, genau. Ja, es ist richtig, es ist genau das Gleiche.
Subway finde ich so viel, es ist so geil. Subway ist wirklich so viel besser als Mc's und Burger King und KFC. Aber wenn du da reinkommst, es ist so ranzig. Aber ich habe hier in Berlin, ich weiß nicht wo die Straße ist, das ist dann, ist ein Restaurant völlig zugesprayt, wo du dir denkst, ach du Scheiße, und das Ding ist rammelvoll. Und so ist, finde ich, Subway auch.
Aha.
Sieht scheiße aus, aber ist geil. Muss geil sein, ich war noch nicht drin, ich weiß auch nicht mehr, welche Straße
das ist. Es gibt ja bestimmt auch Subway-Aktien, oder?
Oh, weiß ich gar nicht, ich glaube, let me look.
Aber wenn ich nochmal auf diese Starbucks-Aktie dabei zurückkommen möchte, ich finde es doch eigentlich schon ganz interessant, wenn die jetzt plötzlich um, was sind das, $13 oder was gefallen ist oder Euro?
Ja.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Wir
suchen ja immer nach Indikatoren, warum was passiert. Aber
ich schaue mal, ich gucke mal, was uns die Medien sagen, warum was mit der Starbucks-Aktie so los ist.
Weißt du übrigens, dass der Erfinder von Starbucks genau eins nicht wollte, nämlich eine weltweite Kette?
Hat ja super funktioniert.
Das waren letztendlich, glaube ich, Investoren, die dafür gesorgt haben. Gab es mal eine schöne Doku auf Arte zu, die das erklärt hat. Das fand ich sehr tragisch. Also der Typ oder die Erfinder von Starbucks wollten genau eins nicht, nämlich eine weltweite Kette.
Und warum?
Weil sie die hatten eine andere Idee. Die haben gesagt, hey, wir machen guten Kaffee, wir machen schöne Kaffeehäuser, das kennst du ja gar nicht mehr. Also ich lass mich überlegen, späte 90er, frühe 2000er, so ein Starbucks-Kaffee war total schön. Das war ja auch das Problem. Die Leute haben sich ja mit einem Kaffeelatte für 4 Stunden da reingehockt. Da kannst du ja kein Geld verdienen.
Stimmt.
Heute sind eben die To-Go-Produkte das. Aber du hast recht, die Exklusivität ist natürlich weg. Warum soll ich so viel Geld für einen Kaffee ausgeben, wo mein Name draufsteht, wenn ich, wo war ich letztens, bei einem Penny oder irgendwie sowas? Im Angebotsregal stehen Starbucks-Produkte. Ja. Also irgendwie der Starbucks-Becher als, hey, ich bin was Besseres, ich kann mir morgens einen Kaffee to go leisten, der viel zu teuer ist, ist ja damit auch aufgehoben.
Ja.
So, als würde man Rolls-Royce irgendwie für 5 Euro am Tag mieten können.
Ja. Er würde aber erklären, warum. Die haben Geschäftszahlen rausgebracht, aber tatsächlich habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Gewinn je Aktie waren 74 US, also 74 Cent. Damit hat das Unternehmen die Prognosen übertroffen. Die hatten 65 Cent vorhergesehen. Auch ein Gewinn in Höhe von 0,59 US-Dollar je Aktie haben sie vermeldet. Der Umsatz ist auch gestiegen auf 8,4 Milliarden US-Dollar. Nach 7,6 im Vorjahresraum. Haben 35% mehr verdient und dennoch.
35% ja. mehr verdient.
Ja.
Ich sollte eine Kaffeebude aufmachen.
Ja. Sie profitierten von Preiserhöhungen und der Erholung des wichtigen China-Geschäfts. Kommt ja. ja heute auch noch, ne? China.
Ja, genau. Das hatte ich nämlich
so.
Auch.
So. Ne?
Ich glaube, es gibt über 20.000 Starbucks-Filialen. Ich habe irgendwie gab es mal einen Dödel, der der Meinung war, sein Ziel ist es, jede Starbucks-Filiale der Welt einmal anzureisen. Ist auch eine Lebensaufgabe. Ist nur dumm, wenn ich irgendwo hinfahre und da ist gerade zugemacht worden.
Aber kurz danach verlor die Aktie um 9,17% trotz der Zahlen. Das weiß keiner. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten.
Aha. Na gut.
Wer weiß, was da wieder, da wird wieder, irgendwo war wieder ein Haken. Oder es ist der Klassiker, man hat wieder noch mehr erwartet. Aber deswegen lese ich mir auch Analysten nicht mehr durch.
Okay, also ich lade dich ein auf einen Starbucks-Kaffee und du darfst auch P.Enes als Name angeben. Ich freue mich drauf.
Scheiße. Ja, okay. Ja, aber ich trinke nur einen kleinen Kaffee, gut. Wenn es zu teuer ist.
Ich nenne mich dann Langer Lurch. Scheiße. Gut. Auf zum China-Geschäft.
Ja, die sind da nicht so lang, die sind da eher kürzer, ne? Ja. So.
Lass mal im Raum stehen. So mit politischer Korrektness starten wir.
Gestern jetzt übrigens war auch so geil bei Hart, aber fair, wer es geguckt hat. Da war so ein Typ, der hat gerade ein Buch geschrieben über die Männerwelt. Und dann die ARD, das war noch vor 21 Uhr, Frauen bekommen immer wieder in einem Beitrag, Frauen bekommen immer wieder sogenannte Dickpics zugesendet. Achtung, wir zeigen es jetzt. 3, 2, 1, zack, wurde ein echtes Dickpic live im ersten ausgestrahlt. Ich gucke Viktoria an und sage, darf die ARD das eigentlich? Und der Typ, dann Beitrag zu Ende, Kamera zieht auf den Typen. Ja, also das hätte ich nicht verschickt. War total. Und haben wir uns gedacht, was ist, wenn jetzt irgendeiner. Also wer hat dieses Bild gemacht? Haben die das von, weißt du?
Das war auch gerade meine Frage.
Haben die eine Redakteurin gefragt, sag mal, hast du sowas mal gekriegt? Schick mal. Oder musste irgendein Redakteur das Ding abfotografieren und wurde hart gedisst?
Na, vor allem, du musst ja die Rechte klären.
Ja.
Da hast du ja das Problem, du brauchst ja Recht am eigenen Bild, dann hast du noch den Fotografen.
Ich müsste jetzt anrufen bei der ARD und sagen, das war meiner, was soll das?
Genau, und willst Cola haben?
Ja, das ist ein Geschäft, das ist eine Geschäftsidee.
Auf der anderen Seite, stell mal vor, die hätten das alles ordentlich gemacht und du liegst jetzt in den Büchern der ARD mit einem Vertrag über einen Dickpick.
Ja.
Ja gut, warum nicht?
Meinst du, man kann da mal Auskunft einholen?
Probier's doch mal. Aber das ist eigentlich voll traurig, also wenn der Dickpick noch nicht mal für einen Erotikbeitrag reicht, sondern für hart, aber, wobei, hart, aber fair könnte eigentlich auch. Ja. Nils, wir driften ab. Gut, zurück zum chinesischen Markt. Ja. Also, beziehungsweise andersrum, du hast heute früh gesagt, die Wirtschaft ist so politikgetrieben.
Ja.
Die Märkte sind politikgetrieben. Und dazu gehört natürlich auch unser Verhältnis zu China. Jetzt ist ja der Oberchinese gerade bei uns zu Gast, war zumindest gestern, ne? Heute, weiß ich jetzt gar nicht. Und es ist immer so die große Frage, wie stehen wir zu denen und wie stehen die zu uns? Immerhin habe ich heute früh einen Experten gehört, der gesagt hat, die Chinesen sind durchaus von uns abhängig in gewissen Punkten. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber du hast gesagt, wir sind abhängig.
Hammer. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo ich es gelesen oder gehört habe. Aber mittlerweile sind wir in der Produktion von Solarenergie, sei es die reine Produktion oder die Herstellung der Photovoltaikanlagen, abhängiger von China als vom russischen Erdgas. Also als vom russischen Erdgas.
Damals.
Punkt. Damals. Punkt. Weltweit haben die Chinesen einen Marktanteil von 75%. Deutschland 1%. Dieser 1% wird erwirtschaftet hauptsächlich von einem Unternehmen aus Bitterfeld-Wolfen. Leider habe ich den Namen schon wieder vergessen. Das Ding ist ja schon Jahrzehnte alt. Das gab es ja in der DDR schon, die Fabrik in Bitterfeld-Wolfen. Die ist ja auch mal, das war diese Chemiefabrik, die damals mal abgebrannt ist.
Ja.
Finde ich überragend, der starke Osten. Ich muss ja die Fahne hochhalten. Aber es ist erstaunlich und erschreckend zu sehen, wir reden ja, dass wir nicht im Winter frieren wollen und wir uns von russischem Gas unabhängig machen wollen. Aber wenn es um erneuerbare Energien geht, sind wir noch abhängiger. Das ist ja sehr zynisch, ne? Oder nee, das ist bekloppt. Also das finde ich ist wirklich bekloppt, dass wir unsere eigenen Produktionsstätten auch auswandern lassen. Der aus Bitterfeld-Wolfen meinte, die Politik muss ganz, 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 ganz schnell einen zweistelligen Milliardenbetrag in den Bau, in die Förderung von den Unternehmen stecken, weil die USA und die Chinesen locken. Natürlich, ihr könnt hier günstiger produzieren, ihr habt hier steuerliche Vorteile. Und auch die meinten aus Bitterfeld-Wolfen, die seit Jahrzehnten da sind, wir sind dabei, mit denen vertragliche Gespräche weiterzuführen.
Mit wem?
Mit den USA und mit China, dass sie eben ihre Produktion dahin verlegen. Und das ist ja ein Warnsignal. Das ist ein Warnsignal. Und wir hören es nicht, weil wir stattdessen über LNG-Terminals diskutieren auf Rügen.
Beziehungsweise wir die Subventionsgelder gerade an Intel ausgeschüttet haben.
Dicker, ich schwöre bei Gott, das ist 1 Million.
1 Million pro Arbeitsplatz.
Das ist geisteskrank. Ja, das ist geisteskrank. Du gibst 10 Milliarden Subventionen für Intel in Magdeburg aus und die sagen einen Tag später, ja, aber wir bauen jetzt auch schon in Israel das größte Chipwerk in Europa. Ah. Hammer. Wo du dir denkst, Freunde, was ist los? Oder, nee, nicht in Europa, das ist falsch, aber im östlichen Raum. Im östlichen so. Raum. So.
Und wenn du den Eurovision Song Contest bemühst, ist Israel auch Europa.
WTF. Ey, wirklich, verstehe ich nicht.
Ja, also die Rechnung ist natürlich schon so ein bisschen abenteuerlich. Man sagt, okay, 1 Million Förderung pro Arbeitsplatz.
Überleg mal, waren ja erst 7 Milliarden. Lindner hat dir die ganze Zeit gesagt, nee, will ich nicht. Mhm. Aber Oberguru Scholz hätte gesagt, doch, machen wir. Weil er natürlich seine sozialen Betrachtpunkte sieht, ne? Gerade im Osten Arbeitsplätze schaffen. Aber was wären das für Arbeitsplätze? Das ist ja die andere Seite. Wer arbeitet bei Intel? In Magdeburg hast du einfach nicht diese IT-Kompetenzen.
Ja, die musst du dir ranholen.
Die musst du dir ranholen. Das heißt, wer am Ende des Tages macht denn den Job aus unserer Region bei Intel? Das sind nicht die, die da richtig Asche verdienen.
Na gut,
glaube ich nicht.
Ja, aber das ist ja auch der Hintergedanke dabei, dass du letztendlich darüber Leute anziehst, die sich dann Häusle bauen und was weiß ich was alles.
Na sicher. Gut, dann sagst du, naja, ob die sich jetzt ein Häusle bauen, musst du auch erstmal sehen, weil wir haben ja durch die Zinserhöhung 0,25 Basispunkte haben wir ja einen Immobilienmarkt, der ja wirklich im Neubaubereich mit 7% Zinsen mittlerweile dasteht, ne? Auch in der Finanzierung. Das musst du dir schon deutlich überlegen, ob du das auf dich nimmst. Oder eben vielleicht doch pendelst. Die Frage logisch, wo du herkommst. Aber wenn ich in Wolfsburg oder Berlin wohne, ich würde den Teufel tun, jetzt irgendwie hier zu bauen. Oder auch zu kaufen. Also kaufen, ja, aber dann ist die Frage, was hast du denn für ein Haus?
Nur auf der anderen Seite hätte man natürlich auch mit der Subvention verbinden können, Leute, ihr müsst Mitarbeiterwohnungen bauen.
Jo.
Ja, wir brauchen sowieso Wohnungen und wenn ihr euch dann in 10 Jahren wieder verkrümelt, haben wir wenigstens die Wohnung.
Damit hättest du auch wieder das SPD-Ziel erreicht, 400.000 Wohnungen im Jahr.
Ja.
Wobei ich ja auch, ich glaube, Saskia Esken ist die Bauchefin, oder? Ist das unsere Bauministerin?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Also wirklich, ja, leck mir am Arsch, ne? Ist auch ein Ziel, wo du sagst, letztes Jahr sind wir schon 200.000 Wohnungen drunter gewesen als im Ziel. Jetzt wollen wir 600.000 aufholen, in welchem Universum? Aber klar, das macht VW natürlich besser. Die setzen Häuser dahin, kaufen eine Stadt nach der anderen, lassen die Mitarbeiter da wohnen und sagen, so, ja, dann hat zwei man, Fliegen mit einer Klappe.
Na, heute kam auch irgendwo das Thema auf, dass bei Intel natürlich die große Phrase, die Idee war ja zu sagen, super, Intel ist in Deutschland und wenn Intel in Deutschland ist, dann haben wir auch langfristig keine Chipknappheit mehr, gerade genau. Für die Autoindustrie. Aber das ist über die Verträge wohl gar nicht gewährleistet. Also es kann gut sein, dass 95% der Produktion, der Chipproduktion aus Magdeburg nach China oder sonst wohin.
Na, Moment mal, wer hat Intel denn so einen großen Markt an Autochips?
Das weiß ich
die
nicht.
Big Boys haben Nvidia, Mercedes beispielsweise, Tesla baut seinen Schmarrn selbst und die Chinesen machen ihr Ding auch selbst. Ich ab Intel müsste man mal recherchieren, werde ich mal machen, ob die auch Autochips produzieren, aber ansonsten ist es ja hier Computer und diese ganze IT-Sache, ne? Aber ja. Guck mal, Mercedes, Nvidia, VW, Nvidia.
Aha. Habe ich mich nie ich weiß nicht, ich glaube, in meinem Auto gibt es gar keinen Chip.
Wie heißen die? Palantir? Gibt es auch noch? Chinesen?
Okay.
Überragende Firma übrigens.
Palantir. Okay.
Habe ich auch investiert an der Börse. Geile, geisteskranke Firma. So, Snapdragon.
Ich kenne noch Foxconn, wenn wir jetzt hier schon mit irgendwelchen Begriffen um uns werfen.
Kenne ich nicht tatsächlich.
Was? Nee. Die haben doch ewig die Apple-Chips gebaut. Oder haben die zusammengeschraubt? Ich weiß es nicht. Ich bin
das da macht jetzt Snapdragon, glaube ich, oder?
Ah, okay. Siehst du, wir mutmaßen ganz lustig hier drumherum. Hm. Gut, aber jetzt haben wir eben, wir frickeln uns hier einen zurecht in Deutschland, indem wir zum Beispiel eben so, solche horrenden Subventionen rausschießen. Ja. Und du ja gesagt, oder wir gerade in der Küche schon drüber gesprochen haben, was ist das für ein Markt, wo man sich so auf die Politik stürzt. Also ist da so wenig Musik drin oder ist er so sensibel, dass man einfach wirklich auf die Politiker guckt, weil...
Das ist ein Mix aus beidem, glaube ich. Na, wie ich vorhin schon meinte, jetzt sind wir ja wieder vorhin im Handelsblatt gelesen, dass der DAX wieder mehr vom amerikanischen Leitindex auf den reagiert, weil der DAX wieder mehr auf den amerikanischen Leitindex reagieren wird, aufgrund dessen, weil jetzt wieder mehrere Indikatoren. Dein Lieblingsindikator, glaube ich, nach heute, der, wie heißt er?
Kaffeeindex?
Nee.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Der Angst- und Gier-Indikator.
Ja, stimmt, der Angst- und Gier-Indikator. Ja.
Sagt aus, natürlich, desto mehr Leute Geld kurzfristig verdient haben, umso mehr Geld wollen sie jetzt noch mehr haben. Und das ist die Gier. Und bupp, gibt es wieder einen Rücksetzer. Obwohl die Euphorie am Markt da ist, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir euphorisch gerade im Markt unterwegs sind, sondern eher sehr, okay, jetzt waren wir euphorisch, jetzt haben wir wieder die Leitmarken und die Rekordhochs gerade in Deutschland beim DAX gebrochen. Aber jetzt...
Haben wir ihn? Ich habe es nicht
mitbekommen. Ja, wir haben ihn nochmal gebrochen.
Und aber entschuldige bitte, wie kann es dann sein, wenn wir gerade hier einen Rekord aufstellen, ja, und es wieder mal alles bergauf geht und obwohl Zinsentscheidungen gefallen sind und sowas, warum sind dann alle so nervös? Das macht doch gar keinen Sinn.
Hm. Naja, zum einen ist es nichts Ungewöhnliches, dass nach einem Rekordhoch immer erstmal ein kleiner Bounceback kommt. Ganz normal. Aber warum sind alle so nervös? Naja, zum einen, wir haben jetzt die Quartalszahlen vor der Brust. Die kommen jetzt, die müssten ja jetzt kommen. Und zum einen, natürlich merken auch die Anlegerinnen und Anleger, dass es nicht nur darauf ankommt, dass die EZB und die FED irgendwas bestimmen, sondern dass die breite Wirtschaft auch funktioniert. Und das tut sie ja nicht. Wir haben ja eigentlich relativ nüchterne News und Anzeichen aus dem Markt, aus der Wirtschaft. Und das kann schon dazu führen, dass die Euphorie dann auch mal wieder schwingt und erstmal wieder auf den Boden der Realität kommt. Aber natürlich auch dem, dass natürlich so viel Geld gerade im Markt drin sein muss. So, mehr geht's nicht. Gewinne werden rausgezogen. Markt gibt auch wieder einen Rücksetzer. Das gehört auch dazu. Also es sind viele Faktoren. Aber Geld kommt auch nur in den Markt, wenn wir das Gefühl haben, alles klar, es ist toll. Das dementsprechend entweder sind die Cash-Reserven schon wieder verbraucht oder alle erwarten jetzt wieder, gucken wir mal, wo wir uns jetzt wieder was Schlechtes hersuchen.
Was sagen eigentlich die Arbeitsmarktzahlen? Ich habe keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht tatsächlich.
Ist irgendwie so ruhig.
Hat mir das nicht das waren Prognosen, ne?
Tatsächlich? Weiß ich nicht. Nicht so, als würde ich deine Tweets lesen.
Hey, das Statistische Bundesamt, Menschen auf der Flucht weltweit war heute, ist auch angestiegen. 108 Millionen Menschen sollen auf der Flucht sein.
Mein Gott.
Ist auch geisteskrank. Immer mehr Startups gehen pleite, okay. Hier, immer mehr, vor 4 Stunden, immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschland nutzen Sonnenenergie zur Stromerzeugung. Im März 2023 waren hierzulande gut 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen installiert, 16% mehr als im März 2022. Siehst du? Wir sind abhängig, das ist ja ein anderes Thema. Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 1% höher als im Vormonat. Mobiles Auto, aber mal gucken, wann kommen denn, muss ich mal gucken, wann die Arbeitsmarktdaten jetzt wieder kommen.
Wir brauchen unseren Kalender, fällt mir dabei.
Wir brauchen den Kalender, merkst du?
Ja, ich merke es.
Wir brauchen ein Abo beim Statistischen Bundesamt. Ich glaube, ich tätowiere das irgendwo mal hin. Statibu oder so.
Schön, so ein Statista-Tattoo auf der Stirn.
Geil.
Gut, okay. Tätowierer haben wir ja an der Hand. Es ist gar kein
Liebe
Problem.
Liebe Grüße an Tolle.
Genau, an dieser Stelle. Also, das heißt, du lässt dich jetzt auch so ein bisschen kirre machen, sage ich jetzt mal?
Nee, ich lasse mich nicht kirre machen. Ich bereite mich auf die Quartalszahlen vor. Ich habe, wie ich zu dir meinte, die FEDs und die EZB-Zinsentscheide genommen, um Optionen zu positionieren,
ja,
um da Geld zu verdienen, und habe alle anderen Positionen weiterhin am Laufen. Palantir beispielsweise, meine 3 Lieblingsjapanischen Aktien, sind weiterhin am Laufen. Und lasse das Portfolio machen. Da ist wenig Bewegung dran. Das sind mal 2 mal 3 nach oben und nach unten. Und versuche so mit so wenig Cash wie möglich jetzt wieder im Markt drin zu sein, weil ich für mich selbst einfach nicht überblicken kann, wo wir uns gerade bewegen, weil ich zu verwirrt bin. Die Experten und die wirklichen großen Geldhäuser, die wissen wahrscheinlich schon wieder mehr, was sie machen. Das ist auch gut so, muss er irgendjemanden geben, der es weiß. Aber für mich fühlt sich das für meine Strategie einfach nicht gut an. Ich weiß jetzt für mich, ich gucke mir Solarunternehmen an. Ob ich da am Markt investiere, ist eine ganz andere Sache. Ist natürlich der einfachste Weg. Aber die Firma aus Bitterfeld-Wolfen ist nicht an der Börse, also kann ich auch nichts machen. Also ich gehe in die USA und investiere in da ein Unternehmen, will ich aber nicht. So. Also für mich ist es schwierig.
Finde ich interessant, der Zustand passt zu einer Frage, die mir heute früh gestellt wurde, nämlich, warum sind meine Fonds gerade so gut? Da hatte ich den ersten Kaffee in der Hand, da kam diese Frage. Völliges Unverständnis, warum bei der aktuellen Nachrichtenlage?
Kann ich dir sagen, weil Fonds sind so oder so immer sehr breit gefasst und reagieren logischerweise auf positive Märkte deutlich extremer als auf negative Märkte.
Das heißt, wir haben einen positiven Markt.
Ja klar, wir haben auf jeden Fall einen positiven Markt.
Okay.
Wir haben jetzt eben den Rücksetzer. Der Rücksetzer ist jetzt erstmal negativ, aber nur kurzfristig. Für mich fühlt sich der ganze Markt aber negativer an, als er eigentlich bewertet wird. Wir sind überwertet, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und ein Fonds, hatte ich letztens auch wieder einen am Telefon, der meinte, ja, aber bei mir privat in einem Fonds sieht es deutlich besser aus. Naja, klar, weil der Unterschied zwischen einem Fonds und mir beispielsweise ist, der Fonds macht es langfristig und reagiert auf die breite Masse. Ich reagiere immer kurzfristig und auf das, was tagesaktuell ist, und hab gar nicht so die Bewegungen drin in meinem Portfolio. Kann sie auch gar nicht so haben. Auch wenn ich 26 oder 13 Positionen aufhabe, die reagieren in der Regel ganz anders, weil sie ganz anders ausbalanciert sind als die von der Bank.
Ja.
Deswegen rennen ja auch alle gerade wieder zur Bank, und deswegen siehst du auch wieder vermehrt Werbung von legt euer Geld
bei uns. Ja, Tagesgeld.
Ja, ne? Klar, da sind die Zinsen toll. Lass die mal jetzt in 2 Jahren wieder rückläufig sein.
Die sind toll für Erstkunden,
ja,
maximal 10.000 Euro. Also das sind ja immer die kleingedruckten Dinger, genau, die man nicht lesen kann, aber immerhin, es gibt sie.
Es gibt sie, klar. Ich bleibe weiter, aber ich würde nie ein Festgeldkonto nehmen, nie ein Tagesgeldkonto. Das ist für mich, dann gibt der Bank gleich dein Fahrrad, weißt du?
Warum nicht? Also
für mich ist es nicht profitabel, außer für die Bank. Was habe ich denn davon? Also was ist der Sinn dahinter? Ich verdiene an den 2% Zinsen. So, die funktionieren jetzt. Davor hat man 5 Jahre, wo man sagt, hier für Zinsen gibt es sowieso nicht mehr.
Kostet Geld, wenn du Geld da lässt.
So, siehst du? Also leg es doch selber an. Nur da ist eben das große Ding, warum die Banken einen Arsch voll Glück haben, warum sie das überhaupt noch durchziehen können. Es gibt eben Leute, es gibt zu viele Menschen, die einfach zu wenig Ahnung von der Materie haben. geben groß an die Bildung und zweitens keine Zeit haben, sich selbst darum zu kümmern. Und dann gebe ich das Geld lieber der Bank, weil die wissen ja, was sie damit machen. Ich habe ja eh schon ein Konto, naja, dann gebe ich das da auch noch hin. Aber die richtigen Jungs, die machen ihren Scheiß ja selber. Schau dir hier deinen Kumpel aus der Schweiz an. Der macht seinen Scheiß ja selber.
Ja, das ist richtig. Das ist ja sein Beruf.
Ja, klar, aber ich sage ja, die richtigen Jungs machen ihren Scheiß, die rennen halt nicht zur Bank. Das ist halt das Bankengeschäft. Sie nehmen eben von denen, weil sie wissen, sie haben die Zeit und das Know-how nicht, was ja auch völlig okay ist. Deswegen hoffe ich mir, dass mit der neuen Generation, wir hatten ja diesen Boom an Online-Brokern vor einem Jahr oder sowas, wo ganz viele junge Leute, oh, jetzt hier für 1 Euro Trade Republic, bum, 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 bum. Ich hoffe ja darauf, dass das in der Breite mehr passiert, einfach damit die Banken noch mehr auf den Deckel kriegen. Hast du meinen Tweet gestern gelesen?
Nein.
Es kam ja, der digitale Euro soll er von der EZB jetzt, es gibt ja Pläne. Und soll das ja vorangetrieben werden. So. Und der Sparkassenverband und Girokontoverband hat gesagt, naja, es ist eine weitere Zentralbank, die das gleiche macht wie wir, also es ist sinnlos. Naja, klar, weil die Angst haben, dass sie Kunden verlieren, ne? Ist ja ganz klar. Du hast bislang nur Zentralbank in Form von Scheinen und Münzen. In Deutschland immer noch das beliebteste Zahlungsmittel, Bargeld. Mhm. Und wenn du das jetzt auf den digitalen Markt überschwingst, naja, klar, dann ist das auch für die natürlich wieder ein Schlag ins Gesicht. Also Banken, muss man sagen, die haben schon echt zu knabbern gerade. Erst hatten sie die Credit Suisse, dann hatten sie das Bankenbeben, jetzt kommt der digitale Euro, dann kommt, was ich eben auch hatte, vielleicht auch der gesellschaftliche Umschwung zu mehr Zeit für sich selbst nutzen, auch in finanzieller Freiheit. So. Die haben sowieso, ne, Bargeld, es ist ja noch schon, also die Zahlen, glaube ich, ich habe letztens irgendwo eine Statistik gesehen, dass mehr Bargeld abgehoben wurde von Banken als in den 10 Jahren zuvor nicht. Also es ist jetzt wieder ein Peak gewesen, weil eben die Unsicherheit da ist. Also es ist schon, aber dann nützt es aus meiner Sicht auch nicht zu sagen, ja, ist sinnlos, wollen wir nicht und ist blöd. Also da muss ich schon aktiv was dafür tun und das Vertrauen zurückgewinnen oder vielleicht mir einfach mal ein neues Geschäftsfeld überlegen. Bankenworkshop, wie kann ich in meiner Arbeitszeit noch Geld verdienen, parallel? Dann soll sich doch irgendein pensionierter Banker hinsetzen und sagen, okay, guck mal, mit 30 Minuten am Tag sich darum kümmern, könnt ihr vielleicht noch 100 Euro im Monat dazu verdienen.
So. Mich erinnert das gerade so ein bisschen, wir produzieren ja hier auch einen Pferde-Podcast.
Jeha!
Da hast du ja eigentlich nichts mit zu tun, aber und da ist auch unter anderem, glaube ich, in einer Folge das Thema, wie viel Zeit muss ich eigentlich investieren, wenn ich ein Pferd habe? So, das gibt es ja eigentlich für jedes Haustier, für Hunde, Katzen etc. Für Geld nicht. Das ist eigentlich absurd. Wir haben ein Land von Menschen, die relativ viele Menschen, die relativ viel Geld haben. So viel Geld, dass sie sich darum kümmern müssten, wie um ein Haustier eigentlich. Die Haustierlobby hasst mich jetzt wieder dafür. Aber und was machen sie? Sie haben im Prinzip ein Haustier und das geben sie den ganzen Tag in der Pension, ein halbes Jahr sozusagen, und sagen, kümmere dich drum, aber ich habe ein Haustier. Und beschweren sich dann hinterher, dass das Vieh nicht hört. Und das ist ja eigentlich mit dem Geld genau das Gleiche. Also was ist der Betrag, können wir eigentlich, oder müssen wir mal rausfinden, und sagt, okay, lass den liegen, das ist Erspartes, das ist wurscht, ja, nimm es irgendwann und versauf's. Und ab wann beginnt eigentlich der Punkt, wo es sozusagen Haustierdimension hat, dass man sich um sein Vermögen echt kümmern muss, weil es sonst nicht funktioniert.
Das ist natürlich, ja, an sich selbst kümmern muss. Das hat immer, du musst immer irgendwie ein Wissen haben, um das machen zu können. Und das ist ja, warum Banken eben den Vorteil haben. Sie haben halt das Wissen. Normale, in Anführungsstrichen, jetzt klingt sehr abwertend, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders betiteln soll. Normale Menschen beschäftigen sich ja mit der Geldanlage nicht in der breiten Masse. Meine Freundin tut es nicht. Du machst das auch weniger als ich. Das ist einfach so. Und dann ganz häufig hörst du, ja, aber dann verliere ich ja, weil ich habe keine Ahnung und traue mich nicht. Und dann habe ich ja Angst um mein erspartes Geld. Und dann ist die Angst eben da. Und dann ist dieses Vertrauensding eben mehr bei der Bank, weil da eben das Wissen steckt. Und deswegen sage ich schön groß an die Bildung, ob ich mir jetzt in der Hauswirtschaft, ich habe ja gelernt, wie ich Handtücher zusammenlege. Ob ich jetzt lerne, wie ich Handtücher zusammenlege. Oder ich versuche einfach, den Kapitalismus einfach besser zu verstehen.
Hast du nicht gelernt, wie man Haushaltsbuch führt?
Warte, hab ich? Nee.
Na wieso, wenn du Hauswirtschaft hast, da gehört ein Haushaltsbuch, gehört
nee, das gab es Gott sei Dank nicht. Handtücher zusammenlegen und abwaschen, sowas habe ich gemacht. Ich durfte auch immer nur Kartoffeln schälen, weil für mehr war ich nicht geeignet.
Schneiden durftest du sie nicht?
Nee.
Kochen auch nicht?
Nee.
Das wissen wir ja schon, du kannst auch keine Kartoffeln kochen.
Ich kann ja gar nicht kochen, ich lasse ja Wasser anbrennen. Aber Bevor du was an der Börse anbrennen lässt, ne, gibst es zu einem richtigen Koch. So, ja. Um da mal jetzt wieder meine Moderationstalente nach vorne zu bringen. Und deswegen, man muss sich in der breiten Masse mehr damit beschäftigen, um sein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ja. Und davon reden wir nicht, dass du Millionen und Hunderttausende und Tausende erwirtschaften sollst. Weil wenn es am Ende des Monats 300 Euro sind, dann ist es doch so.
Naja, ich würde gern diesen Haustiervergleich tatsächlich nochmal bemühen, weil ich habe einen Hund und dem geht es entweder gut, dem geht es besser oder dem geht es schlechter. Das ist ja letztendlich wie ein Kontostand. Mhm. Gut, er wird älter. Irgendwann geht er kaputt. Jetzt mein Kapital wird in dem Sinne nicht alt. Vielleicht durch die Inflation, könnte man sagen, oder wie auch immer. Aber es ist eben, du bist ja nicht der Erste, der das sagt. Es gibt ja sogar Forschung dazu, die sagen, dass unsere Gesellschaft unterdurchschnittlich gebildet ist im Bereich wirtschaftliche Zusammenhänge und sowas. Haben wir ja eine Mission. Das ist ja schon mal super, warum wir das hier eigentlich machen. Aber ist das jetzt, könnte man sozusagen den Appell rausjagen und sagen, Leute, kümmert euch mehr um eure Kohle?
Ja, absolut. 100%. Ich schau doch uns beide an. Wir machen unseren Scheiß ja meistens auch selber. Und damit fahren wir meist ganz gut. Weil wir A, nicht abhängig sind. Wir müssen nicht auf irgendwelche politischen Nachrichten Angst haben, dass da jetzt irgendwie die Bank auch irgendwie in Schieflage. Wir haben es selbst in der Hand. Und was du selbst in der Hand hast, fühlt sich immer besser an. Handwerker. Guck dir doch einen Handwerker an. Ich baue mein Haus selber, weil dann weiß ich wenigstens, wo der Nagel drin ist. Ich kenne jeden Winkel. Warum beim Geld nicht? Und das, ich sage ja, man müsste es eben einfach nur schaffen, Wissen zu transportieren, auch an diejenigen, die eben auch 40 Stunden in der Woche arbeiten. Aber bevor die sich halt 20 Minuten hinter Instagram oder YouTube oder sonst wohin verstecken, lass sie sich noch 20 Minuten um sich kümmern.
Das heißt,
damit, man muss dann aber auch verlieren lernen, das ist klar. Man muss eben auch verlieren lernen. Und das Geld, was man eben sich angespart hat, muss man eben auch bereit sein, einen Teil davon zu verlieren. Heißt nicht, dass wenn man Zähne zusammengespart hat, gehe ich mit 10 rein. Nee, das kriege ich auch erstmal mit 2 von mir aus. Aber man muss verlieren lernen, aber auch gewinnen wollen.
Das ist ja schon wieder das perfekte Ausstiegswort. Ich glaube, dass die Zuhörer heute den Auftakt einer neuen Wirtschaftsakademie miterlebt haben.
Ich hoffe.
Ich glaube, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus.
Ich hoffe. Es ist eigentlich so einfach. Es ist wirklich, wenn so ein Idiot wie ich das halbwegs versteht, dann ist es für ganz viele Menschen möglich. Und ich bin wirklich, ich glaube wirklich ein Idiot, aber das geht schon. Doch, wirklich.
Das gilt es herauszufinden, weil solltest du kein Idiot sein.
Guck mal, ich hatte in Mathe, für alle die jetzt denken, ja, da muss doch in Mathe. Guck mal, ich hatte in meiner Matheprüfung war eine 6, ne? Das nie vergessen. War eine pure 6.
Ja, aber das ist.
Und ich hatte auch immer eine 4, mal eine 3. Deswegen, ich will damit nur sagen, man muss kein Ass in Mathe sein. Aber man muss auch nicht die hellste Birne in Sachen Zahlen sein, nur wenn man es aus der Schule so kennt. Das Detail liegt nicht in den Zahlen, das Detail liegt in den Beziehungen und in der Systematik dahinter. Und jeder von uns versucht ja, sein Geld beisammen zu halten. Ich frage an der Kasse lieber dreimal, naja, kriege ich auf die Paprika einen Euro Rabatt, weil die ist ja, schauen Sie mal, die ist schon einen Tag drüber. Oder bei der Werkstatt, komm, nimm mal lieber das Teil statt das, weil am Ende steht nicht VW drauf, sondern irgendwer anders, aber es ist das gleiche Bauteil. Und so ist es ja hier auch. Es geht um die Systematik dahinter. Du musst es nur wissen. Du musst es halt nur wissen und wollen. Aber eben auch damit rechnen, dass die Klimaanlage doch kaputt geht. So, dann schwitzt er halt 1000 Kilometer auf der Fahrt nach Spanien.
Weil du ein billiges Teil verbaut hast.
Also aber
ist das Risiko.
Aber aus dem Fehler lernst du.
Ja, du kaufst 2 Klimaanlagen innerhalb von einem Jahr. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil du gespart hast.
Ja, du kannst auch ein Latexprodukt kaufen und hast 2 Kinder. Denkst du, Scheiße, hat nicht funktioniert. Aus dem Fehler lernst auch du. Ja, das kannst du überall anwenden, das Beispiel. Du musst es eben nur lernen.
Perfekter Ausstieg.
Howie.
Ein Latexprodukt und 2 Kinder. Ich weiß es nicht.
Risikohinweis und Haftungsausschluss. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen, der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.